Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Eine abgelegene Straße irgendwo am Rand von Kansas City. Um diese Uhrzeit ist hier kaum noch jemand unterwegs. Nur das leise Surren der Reifen auf dem Asphalt. Irgendwo in der Ferne das Knacken eines Astes im Unterholz. Es ist dunkel und still. Zu still.
Er parkt den Wagen langsam am Straßenrand. Eine dieser typischen Lover's Lanes. So nennt man in den USA Orte wie diesen. Versteckt, ruhig und ideal für Paare, die allein sein wollen. Kein offizieller Treffpunkt, aber einer, der sich herumgesprochen hat.
Sie steigen nicht sofort aus. Vielleicht läuft im Radio noch Musik. Vielleicht halten sie einfach nur inne. Nur das leise Summen des Lichts und das Ticken der Uhr sind zu hören. Und dann ist etwas im Lichtkegel zu sehen. Die Scheinwerfer des Autos schneiden durch die Dunkelheit, Streifen über das trockene Gras am Straßenrand.
Etwas blitzt auf. Erst sieht es aus wie Müll. Eine Plastiktüte vielleicht, die der Wind umherweht. Aber da ist etwas Rotes und auch etwas Gelbes. Stoff, kein Müll.
Sie runzelt die Stirn, beugt sich vor. Ein paar Meter entfernt liegt etwas. Oder jemand. Ein Schimmer kupferroter Haare. Und ein Arm.
Sie stößt einen Laut aus, den sie selbst nicht richtig einordnen kann. Schreck, Ekel oder Panik? Er öffnet die Tür und steigt aus, geht langsam, vorsichtig, fast wie in Zeitlupe.
Dann bleibt er stehen, starrt und ruft ihren Namen.
Was da im Licht der Scheinwerfer liegt, ist kein lebloses Bündel Stoff. Es ist ein Körper, einer Frau. Sie liegt reglos auf dem Rücken, der Kopf leicht zur Seite gedreht und die Augen offen.
Auf der Brust nur ein dunkler Fleck, Blut.
Schwarze Akte.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch
und mit Anne Luckmann. Hello!
Bevor es hier losgeht, kommt noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache sozusagen, denn seit heute gibt es eine neue Staffel Wild Crimes. Staffel 2 ist seit heute endlich draußen. Das ist ein Format von der ARD, bei dem ich letztes Jahr schon mitmachen durfte. Da ging es um die Geschichte von Braunbär Bruno, der in Bayern unterwegs war, der erschossen wurde. Und dieses Mal geht es um die Geschichte der damals größten Magier ihrer Zeit, Siegfried und Roy, und um die Tigerattacke auf Roy Horn. Es lohnt sich wirklich sehr, das kann ich sagen. Die Folgen sind wirklich super krass geworden. Ihr könnt die ab jetzt alle hören, alle 4 Folgen durchbingen. Wild Crimes gibt es also ab heute in der ARD-Audiothek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr auch nochmal im Beschreibungstext.
Wir befinden uns heute zeitlich betrachtet im Mai 1960 in Independence, Missouri, um genauer zu sein. Da herrscht eine ziemliche amerikanische Vorstadtidylle. In der Kleinstadt mit gepflegten Rasenflächen und breiten Straßen fahren chromblitzende Chevrolets durch die Nachbarschaft. Rock'n'Roll dröhnt aus den Autoradios und Elvis-Songs sind in den Charts. In den Kinos laufen Hitchcock-Filme. Psycho wird bald Premiere feiern.
Werbung.
Als Freizeitaktivität nennen ja viele Leute immer Kochen, ne? Also vor allem in Kombination mit jemandem zusammen kochen. Ob mit Partner, Partnerin oder zusammen mit Freunden. Ich habe es ja schon 100-mal gesagt, dass ich zwar super gerne esse, aber nicht ganz so gern zubereite, weil ich mich da immer so konzentrieren muss, was jetzt der nächste Schritt ist. Was brauche ich dafür nochmal? Wie viel eigentlich? Und so weiter. Vom Einkauf wollen wir hier gar nicht erst sprechen.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich weiß auch, dass du deswegen unseren heutigen Werbepartner genauso feierst wie ich. Denn es geht natürlich um HelloFresh. Die Kochboxen unseres Vertrauens, die man sich wöchentlich selbst zusammenstellen kann. Man wählt da erstmal aus, ob man für 2, 3 oder 4 Personen bestellt und wie viele Gerichte man pro Woche möchte. 2 bis 5 Gerichte sind da übrigens möglich.
Dann kriegt ihr aufs Gramm genau die Zutaten, die ihr braucht, plus Rezeptkarten, nach Hause geliefert. Wir können euch jetzt nicht alle Gerichte aufzählen, aus denen ihr diese Woche wählen könnt, aber diese drei sind doch schon mal super nice. Also zum Beispiel Greek-Style-Kofta mit Tzatziki und Hirtenkäse im Fladenbrot mit griechischem Salat und Kartoffelspalten dazu.
Oder Dorade mit Pistazienpesto.
Oder Harissa-Kichererbsen-Bowl mit Aprikosen-Chutney mit Tomaten-Gemüsemix und Fladenbrot.
Die Auswahl ist wirklich mega. Bei mehr als 45 Rezepten sollten da alle fündig werden, denke ich. Ihr könnt auch extra filtern, falls ihr zum Beispiel nur vegetarische Gerichte angezeigt haben wollt. Aktuell gibt's übrigens viele Gerichte aus der mediterranen Küche. Da könnt ihr euch also ein paar italienische, spanische, französische oder griechische Vibes nach Hause holen.
Wenn ihr euch eine HelloFresh-Box zusammenstellen möchtet, dann nutzt gerne unseren Rabattcode HelloAkte. Alles groß und zusammengeschrieben. In Deutschland spart ihr dann bis zu 120 Euro, und zwar als Neukunde und auch als ehemaliger Kunde. Für Neukunden gibt's dann für ein ganzes Jahr lang noch ein gratis Dessert obendrauf.
Und unsere lieben österreichischen Zuhörenden bekommen natürlich auch Rabatte. Schaut dazu am besten mal in die Shownotes. Da findet ihr nochmal alle Links zu den jeweiligen Ländern und den Rabattcode HelloAkte. Vielen Dank an HelloFresh für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
An diesem Maiabend steht die Luft schwer über Missouri. Es ist einer dieser Frühsommerabende, an denen die Sonne spät untergeht, aber schon früh ordentlich Kraft hat. Alles scheint wie im Bilderbuch, bis plötzlich eine Frau verschwindet.
Es ist Donnerstagabend, der 26. Mai. Patricia, 23 Jahre alt, verlässt mit ihren Kollegen gegen 17 Uhr das Büro. Sie arbeitet als Aktenkraft bei der Steuerbehörde in Kansas City. Normalerweise bringt sie die tägliche Fahrgemeinschaft direkt nach Hause, aber an diesem Tag bittet sie darum, ein paar Kilometer vorher auszusteigen. Ein kurzer Zwischenstopp, sagt sie. Sie müsse sich mit jemandem treffen.
Die Kollegen sind irritiert. Patricia wirkt angespannt. Sie erzählt, dass eine Frau angerufen habe. Es ging dabei um ihren Ehemann, Walter. Die Kollegen machen sich Sorgen und warnen sie. Triff dich nicht mit einem Unbekannten, Pat, sagen sie. Sprich lieber mit deinem Mann. Doch Patricia, die winkt ab.
Der Wagen hält an einer Straßenecke. Auf dem Parkplatz eines kleinen Antiquitätenladens wartet schon ein Auto. Hell lackiert. Am Steuer sitzt eine Frau mit großer Sonnenbrille und einem Seidenschal, der tief ins Gesicht gezogen ist. Sie sitzt regungslos da und starrt geradeaus.
Patricia geht rüber, beugt sich ans Fenster, spricht kurz mit ihr und kehrt dann zurück. Alles gut, sagt sie dann ihren Kollegen. Die fremde Frau wird sie nach Hause bringen. Die Kollegen sehen noch, wie sie in das Auto steigt und der Wagen abbiegt. Dann verschwindet er aus dem Blickfeld. Patricia wird an diesem Abend nicht mehr nach Hause kommen.
Walter, Patricias Ehemann, merkt gegen 21 Uhr, dass etwas nicht stimmt. Die Babysitterin ruft an. Warum hat Patricia die beiden Kinder nicht abgeholt? Er telefoniert herum. Bei Freunden, bei ihrer Arbeit. Aber niemand hat Patricia gesehen. Sie bleibt die ganze Nacht verschwunden. Am nächsten Morgen, nach 36 Stunden ohne ein Lebenszeichen, meldet er seine Frau bei der Polizei als vermisst.
Mittlerweile ist es Freitag, einen Tag später, der 27. Mai 1960. Die Polizei hat die wichtigsten Informationen zu Patricia zusammengetragen. Verheiratet mit Walter, Vertreter bei einer Versicherung. Sie haben zwei Kinder. Das Paar ist schon seit der Highschool zusammen. Sie hat rote Haare und ist normschön und trug zuletzt einen schwarzen Sweater und einen gelben Rock. Aber eine heiße Spur, wo Patricia sein könnte, haben die Ermittler noch nicht.
Aber dann geht Freitagnacht ein Anruf bei der Polizei von Independence ein. Am anderen Ende der Leitung ist ein junger Mann, 21 Jahre alt und ziemlich nervös. Er heißt John und berichtet, dass er eine Frau gefunden habe. Eine tote Frau. Am Rand eines abgelegenen Waldstücks. Dort, wo sich oft Paare treffen, um zu zweit allein zu sein.
Die Polizei macht sich direkt auf den Weg. Scheinwerferkegel schneiden durch die Dunkelheit und flackern über den Waldboden. Und dann liegt sie plötzlich da. Eine junge Frau, gelber Rock, rotblonde Haare, blasses Gesicht. Schon bald ist den Beamten klar, wen sie da vor sich haben. Es handelt sich um Patricia.
Vier Schüsse. In den Hals, ins Gesicht, in die Brust und in den Bauch. Am Tatort lassen sich aber keine weiteren Spuren finden. Der Anrufer John wird noch in derselben Nacht befragt. Warum ist er dort draußen herumgefahren? Was hat ihn an diesen abgelegenen Ort geführt? Ausgerechnet mitten in der Nacht. Und vor allem, war er allein?
Zunächst behauptet John auch, allein unterwegs gewesen zu sein. Dann, unter Druck, korrigiert er sich. Er war nicht allein. Eine Bekannte habe ihn gebeten, sie zu begleiten. Sie sei beunruhigt gewesen und habe jemanden gesucht. Die Frau heißt Sharon.
Sharon ist jung, höflich und kooperativ. Die Polizei macht sie ausfindig und befragt sie. Sie erzählt, dass sie sich Sorgen gemacht hat. Sie hat Patricia gekannt. Flüchtig zumindest. Und ja, sie sei mit John unterwegs gewesen. Nur um sicherzugehen, dass Patricia nichts passiert ist. Als sie mit dem Polizisten spricht, klingt ihre Stimme ruhig, beinahe schon emotionslos.
Die Ermittler bohren nach. Warum sollte sie sich Sorgen machen? Warum ausgerechnet diese Frau suchen? Ist etwas passiert? Langsam setzt sich bei den Ermittlern nämlich etwas zusammen. Verbindung, Überschneidung.
Walter, der Ehemann der toten Patricia, wird auf die Wache gebeten. Man informiert ihn über den Tod seiner Frau. Der Schock scheint echt, doch auch er kommt nicht umhin, eine wichtige Information zuzugeben. Er hatte nämlich eine Affäre, und zwar mit Sharon.
Die Ermittler halten inne. Sharon ist dieselbe Frau, die angeblich zufällig bei der Suche nach Patricia dabei war, die in derselben Nacht im Auto saß, keine 100 Meter von der Leiche entfernt.
Walter erzählt aber noch mehr. Die Affäre sei intensiv gewesen. Heimliche Treffen, Leidenschaft, Eifersucht. Sharon habe ihm vorgeschlagen, mit ihr durchzubrennen. 2 Wochen Roadtrip, Washington State. Er habe abgelehnt.
Patricia hat wohl etwas von der Affäre geahnt. Sie sei wütend geworden und es habe Streit gegeben. Und dann, kurz vor ihrem Verschwinden, hat Sharon eine Nachricht für ihre Affäre Walter. Sie sagt ihm, dass sie von ihm schwanger sei. Daraufhin beendet er die Affäre. Und dann, am nächsten Tag, dem 26. Mai, verschwindet seine Frau Patricia. Ihr wisst ja, Zeugen sehen sie noch mit einer fremden Frau im Auto und danach verliert sich ihre Spur.
Erst jetzt finden die Ermittler noch ein beunruhigendes Detail heraus. Sharon hat Patricia nämlich an diesem Tag angerufen, anonym, und ihr von Walters angeblicher Affäre mit einer Schwester erzählt, die Sharon aber gar nicht hat. Sie vereinbaren ein Treffen am Antiquitätenladen, dort, wo Patricia zuletzt gesehen wurde. Patricia steigt bei Sharon in den Wagen. Damit fällt ein neues Licht auf Sharon. Schließlich ist sie die Letzte, die Patricia lebend gesehen hat.
Die Aussagen beginnen jetzt zu schwanken. Sharon sagt, sie habe Patricia später einfach ein paar Blocks entfernt abgesetzt. Dann sagt sie den Ermittlern, dass Patricia mit einem Mann in einem grünen Chevrolet gesprochen habe. Die Polizei versucht, Verdächtige aus dem Dreiergespann auszuschließen und will alle einem Lügendetektortest unterziehen. Walter macht einen und besteht. Liebhaber John ebenfalls. Sharon lehnt den Test ab. Sie will keinen Kommentar abgeben, keine eidesstattliche Erklärung. Sie will auch nichts unterschreiben.
Während die Polizei bei den Aussagen nicht weiterkommt, sucht sie nach der Tatwaffe. Die Kugeln im Körper von Patricia sprechen eine klare Sprache. Kaliber 22. 3 Projektile finden sie. Doch es gibt 4 Einschusslöcher. Unter ihrem Körper entdecken sie dann das 4. Geschoss, eingebettet in den Waldboden. Danach suchen sie mehrere Tage. Auch mehrere Freiwillige von den Pfadfindern suchen mit. Eine Waffe finden sie aber nicht.
Die Ermittler wollen von Sharon wissen, ob sie eine Pistole hat. Ja, hat sie. Aber Sharon erzählt weiter, dass sie sich nicht daran erinnern könne, wo die Waffe ist. Vielleicht bei ihrem Bruder, vielleicht auch verschwunden. Auf dem Roadtrip nach Washington, den sie statt mit ihrer Affäre Walter dann mit ihrem Bruder gemacht habe. Die Ermittler durchsuchen also ihr Haus, finden aber keine Waffe.
Auch andere Tests, zum Beispiel in einem abgelegenen Schuppen nahe dem Tatort, bleiben ohne Ergebnis. Es gibt zwar Indizien, aber zu wenig Beweise. Trotzdem entsteht ein Bild. Eines, das sich immer deutlicher abzeichnet. Sharon scheint keine unbeteiligte Zeugin zu sein. Sie kennt zu viele Details. Ihre Geschichten passen nicht zusammen. Sie steht mitten in einem Netz aus Lügen, Affären, Eifersucht und Mord.
Und während die Ermittler das Puzzle zusammensetzen, stößt einer von ihnen auf einen alten Vermerk im Polizeisystem. Ein Todesfall. Wenige Monate zuvor. Ein Name, der sofort ins Auge springt, ist James, Sharons Ehemann.
Er ist tot. Er wurde erschossen. Und zwar von der 2,5-jährigen Tochter. So hieß es zumindest damals. Ein tragischer Unfall, bei dem es keine Anklage gab.
Es ist also nicht das erste Mal, dass Sharon mit einem Toten in Verbindung gebracht wird. Ein paar Monate vor dem Tod von Patricia stirbt also ein anderer Mensch in Sharons Umfeld, ihr eigener Ehemann James. Damals scheint es ein tragischer Unfall gewesen zu sein. Die Polizei sah keinen Anlass für Zweifel. Aber rückblickend, mit dem Wissen von heute, wirkt der ganze Fall wie der Beginn eines tödlichen Musters.
Es ist der 19. März 1960, 2 Monate vor Patricias Tod. Ein Samstag. Der Tag beginnt gewöhnlich. Sharon bereitet das Frühstück für ihre Kinder zu. Ihr Mann James, 25 Jahre alt, geht zur Arbeit. Das Baby Troy ist bei der Babysitterin. Die gemeinsame Tochter Dana, 2,5 Jahre alt, spielt mit ihrer Spielzeugpistole.
Die hat sie von ihrem Vater. James beschäftigt sich nämlich gerne mit Waffen. Eine High Standard vom Kaliber 22 hat er erst vor kurzem gereinigt und geölt. Er liebt Waffen, aber nicht auf eine schießwütige Art und Weise. Es ist für ihn eine Art Ritual. Er poliert sie, zerlegt sie und setzt sie dann wieder zusammen. Eine Eigenart, die er vermutlich von seinem eigenen Vater übernommen hat.
Die kleine Dana beobachtet ihren Vater dabei fasziniert. Seit sie die Spielzeugpistole geschenkt bekommen hat, spielt sie gern Cowgirl. James zeigt ihr immer wieder stolz die Mechanik einer echten Waffe. Dana weiß also schon sehr früh, was eine Pistole ist und wie sie funktioniert.
Als James an diesem Samstag nachmittags nach Hause kommt, ist er müde. Abends sind Sharon und er zu einem Bankett eingeladen. Er legt sich also nochmal hin, um für später wieder fit zu sein. Sharon sagt aus, sie sei kurz ins Bad gegangen. Tochter Dana habe währenddessen im Laufstall gespielt. Alles sei ruhig gewesen.
Doch irgendwann, gegen 17.30 Uhr, durchbricht ein einzelner Knall die Stille. Nachbarn erinnern sich später an den Schuss, an das Bellen eines Hundes und an die gespenstische Stille danach. Sharon, noch im Handtuch, stürzt ins Schlafzimmer. Ihr Mann James liegt auf dem Bett, eine Wunde klafft an seinem Hinterkopf. Blut ist auf den Kissen zu sehen. Die kleine Dana steht daneben, mit der Pistole in der Hand.
Panisch greift Sharon zum Hörer. Sie ruft zuerst James' Vater an und sagt, sie glaube, dass James tot sei. Dann erst wählt sie die Nummer der Polizei. Dort spricht sie plötzlich von einem Herzinfarkt. Vielleicht steht sie ja unter Schock. Die Ermittler sind schnell vor Ort und finden eine bizarre Szene vor. Der tote Ehemann, das kleine Mädchen und die Waffe. Und eine junge Frau, die sich bemüht, ruhig zu bleiben.
Sharon erklärt, ihre Tochter Dana habe ihren Vater versehentlich erschossen. Die Waffe sei normalerweise unerreichbar, ganz oben im Wäscheschrank. Wie sie in die kleinen Hände ihrer Tochter gelangt ist, weiß sie nicht. Doch der Fall scheint schnell abgeschlossen. Abgeheftet als ein tragisches Unglück. Immerhin gibt es keinerlei Beweise, die auf etwas anderes hindeuten.
Die Pistole ist frisch geölt. Ein Test für Schmauchspuren oder Fingerabdrücke ist also nutzlos. Weder bei Sharon noch bei ihrer Tochter Dana wird ein sogenannter Paraffintest durchgeführt, also ein Test, der Hände auf Rückstände von Schießpulver prüft. Stattdessen testen die Ermittler mit einer ähnlichen Waffe, ob Dana überhaupt in der Lage wäre, den Abzug zu betätigen. Und ja, könnte sie.
Außerdem bestätigen Zeugen, dass James seine Tochter regelmäßig mit Waffen spielen ließ. Alles scheint zu passen. Die Polizei vermerkt in der Akte Folgendes. Versehentlicher Mord. Der Fall wird geschlossen. Sharon verliert ihren Ehemann, aber sie bekommt $29.000 durch seine Lebensversicherung. Das entspricht heute einem Wert von über 260.000 Euro.
Was zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, Sharon hat schon länger eine Idee, wie sie aus ihrem Leben ausbrechen kann. Schon Monate vor James' Tod kriselt es nämlich gewaltig in der Ehe.
James, ein schüchterner, stiller Technikstudent, lernt Sharon mit 22 bei einer Kirchenveranstaltung kennen. Sie ist gerade 16, behauptet aber, sie sei schon 18. Sogar als Witwe bezeichnet sie sich später auf der Heiratsurkunde. Ein erstes Zeichen, dass ihr Lügen nicht gerade schwerfällt. Als sie James kurz nach ihrer Sommerromanze schreibt, sie sei schwanger, fühlt er sich verantwortlich. Er bricht sein Studium ab und heiratet sie. Erst in Missouri, dann noch einmal formell in Utah.
Ob Sharon damals wirklich schwanger war, ist bis heute eher umstritten. Sie selbst behauptet später, das Kind verloren zu haben. Aber viele Quellen, zum Beispiel Autor James Hayes, der ein Buch über Sharon geschrieben hat, der geht davon aus, dass sie die Schwangerschaft nur vorgetäuscht hat. Vermutlich, um James zur Heirat zu bewegen.
Für Sharon wäre das die Chance gewesen, ihrer Kleinstadt zu entkommen und ein besseres Leben zu beginnen. Kurz darauf wird sie dann aber tatsächlich schwanger.
Sharon bringt bald eine Tochter zur Welt, Dana. Eine zweite Schwangerschaft folgt und Troy wird geboren. Doch das Familienidyll bröckelt. Sharon arbeitet zwar, mal als Babysitterin, dann in einem Fotoladen und in einer Druckerei, aber ihr Herz hängt an schicken Boutiquen. Die Ehe erstickt an Geldsorgen, Misstrauen und endlosen Streits über Möbel, Rechnungen und Treue.
James verdächtigt Sharon, ihn zu betrügen. Und das nicht ohne Grund. Sie hat bereits eine Affäre mit ihrem alten Highschool-Freund John wieder aufgenommen. Genau der John, mit dem sie später Patricias Leiche finden wird.
Nachbarn erzählen James auch von fremden Autos, die spätabends vor dem Haus auftauchen, oder von dem Wäschemann, der verdächtig lange im Haus bleibt. James denkt über eine Scheidung nach. Sharon offenbar auch.
Kurz vor seinem Tod berichtet James seiner Familie, dass er und Sharon sich auf eine Trennung geeinigt hätten. Sie will das Haus, die Tochter und $1,000 Unterhalt im Monat. Er kann seinen Sohn Troy haben. Aber James will keine Trennung der Kinder. Die Eltern reden ihm die Scheidung aus. James' Familie ist sehr gläubig. Man verlässt nicht die Mutter seiner Kinder. Also bleibt James vorerst. Und stirbt wenig später.
Wenige Tage nach der Beerdigung wirkt Sharon nicht wie eine trauernde Witwe. Stattdessen taucht sie bei einem Autohändler in Kansas City auf. Dort kauft sie sich in Bar einen blauen Ford Thunderbird. Einen US-Klassiker, halb Sportwagen, halb Luxuscoupé. Der Verkäufer heißt Walter, ein ehemaliger Marinesoldat. Charmant, sportlich und verheiratet. Und zwar mit Patricia. Zwischen Walter und Sharon funkt es sofort. Zwei Tage später gehen sie schon aus und die Affäre beginnt. Diese Geschichte kennt ihr ja schon. Kurz darauf sagt Sharon, dass sie schwanger von ihm sei.
Als Walter sich weigert, seine Frau Patricia zu verlassen, nimmt das Unheil erneut seinen Lauf. Bald darauf ist ja auch Patricia tot. Erschossen, genau wie James. Die Polizei beginnt Parallelen zu sehen.
Ist Sharon wirklich eine vom Leben gebeutelte junge Mutter? Oder eine eiskalte Planerin, die mit tödlicher Präzision ihr Umfeld umsortiert? Die Ermittler graben nochmal im Fall ihres Ehemanns James. Was, wenn die kleine Dana gar nicht selbst geschossen hat? Was, wenn Sharon ihren Mann umgebracht hat, um sich mit dem Geld der Versicherung und einem neuen Mann eine neue Zukunft zu kaufen und den Mord dann ihrer 2,5-jährigen Tochter in die Schuhe geschoben hat?
Der Verdacht wird stärker, die Indizien klarer. 2 Prozesse werden vorbereitet. Doch eine zentrale Frage bleibt offen. Wo ist die Waffe, mit der Patricia erschossen wurde? Die Antwort darauf könnte alles verändern.
Kansas City, Sommer 1961. Es ist heiß, stickig und vor dem Gerichtsgebäude drängen sich Reporter, Schaulustige und Fotografen. Ein Jahr ist seit dem Tod von Patricia vergangen. Der Name Sharon ist in aller Munde. Die Presse nennt sie die hübscheste Angeklagte, die je in Kansas City wegen Mordes vor Gericht stand. Ihre Geschichte ist längst mehr als nur ein lokaler Kriminalfall. Sharon ist zum Medienspektakel geworden.
Im Gerichtssaal wird es still, als Sharon mit leichtem Lächeln und hochschwanger den Saal betritt. Sie ist inzwischen 21 Jahre alt. Der Prozess um den Mord an Patricia beginnt Mitte Juni 1961. Exakt ein Jahr und 2 Tage nach dem Fund der Leiche. Die Anklage und die Verteidigung haben ihre jeweiligen Strategien sorgfältig vorbereitet. Die Geschworenenbank ist mit 12 Männern besetzt.
Wo ist die Waffe? Diese Frage wird zum alles bestimmenden Thema. Denn ohne die Mordwaffe hat die Staatsanwaltschaft ein Problem. Zwar sind die Kugeln, die Patricia getötet haben, aus einer Pistole mit Kaliber 22 abgefeuert worden, doch ob es Sharons Waffe war, ist unklar. Allerdings hat sie am 22. Mai 1960 genau so eine Pistole über einen Kollegen gekauft.
Dieser Kollege, der als Zeuge aussagt, gibt zu, dass Sharon ihn darum gebeten hatte, die Waffe für sie zu besorgen. Er kauft die Pistole für etwa $33, Seriennummer 287708, und registriert sie auf Sharons Namen. Doch dann wird Sharon offenbar nervös. Sie verlangt, dass der Kollege stattdessen seinen Namen für die Waffe einträgt. Warum, bleibt offen. Ein Zufall oder der Versuch, eine Verbindung zur Pistole zu verschleiern? Diese Waffe kann die Polizei jedenfalls nicht ausfindig machen und somit nicht direkt mit den Kugeln in Patricias Leiche in Verbindung bringen.
Die Ermittler versuchen, über den ursprünglichen Besitzer der Pistole einen Beweis zu konstruieren. Der Verkäufer behauptet, er habe mal mit genau dieser Waffe Testschüsse in einen Baum abgegeben. Dieser Baum wird also gefällt und die Kugeln geborgen. Aber ein ballistischer Experte kann keine Übereinstimmung mit den Projektilen in Patricias Körper feststellen. Der entscheidende Beweis bleibt also aus.
Der Staatsanwalt versucht, ein klares Motiv zu zeichnen: Eifersucht, Besitzanspruch und verletzte Eitelkeit. Sharon, so wird argumentiert, habe sich in eine Beziehung mit Walter, also Patricias Ehemann, verrannt. Sie sei überzeugt gewesen, er würde seine Frau für sie verlassen. Als klar wird, dass Walter trotz Sharons Schwangerschaft nicht bereit ist, alles für sie aufzugeben, kippt die Stimmung. Ein Streit eskaliert und kurz darauf ist Patricia tot.
Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Sharon Patricia unter einem Vorwand in ihr Auto gelockt hat und dann an den Ort, an dem später ihre Leiche gefunden wird. Dort habe sie sie erschossen. Dass Sharon das Gelände kennt, bestätigt auch John, ihr anderer Liebhaber, der später aussagt, sie seien schon öfter gemeinsam dort gewesen.
Für die Anklage steht fest, Sharon hatte das Motiv, sie kannte den Ort und sie hatte Zugang zu einer passenden Waffe. Und sie war es, die die Leiche später sogar entdeckt hat. Zu viele Zufälle auf einmal.
Die Verteidigung kontert. Ihr Hauptargument? Es gibt keinerlei Beweise, dass Sharon zur Tatzeit am Tatort war. Keine Zeugen und keine Tatwaffe. Nach der Beweislage, so die Verteidigung, könnten 100.000 Menschen diesen Mord begangen haben. Sharons Verteidiger legen den Fokus auf die Ungereimtheiten im Zeitablauf. Insbesondere die Frage, wann Patricia tatsächlich gestorben ist.
Ein Pathologe hatte ursprünglich geschätzt, Patricia sei etwa 6 Stunden nach dem Mittagessen gestorben. Das würde einen Todeszeitpunkt am frühen Abend bedeuten. Doch 2 Zeugen, die zur gleichen Zeit in der Nähe waren, sagen aus, sie hätten zwischen 18 und 18.45 Uhr weder Schüsse gehört, noch etwas Ungewöhnliches gesehen. Ihre Aussage bringt die Zeitlinie der Anklage damit ins Wanken.
Hinzu kommt, dass Sharons Bruder aussagt, sie sei an jenem Abend gegen 19 Uhr bei der Großmutter gewesen und habe sich völlig normal verhalten. Im Kreuzverhör rudert er dann aber wieder zurück. An diesem Wochenende sei er eigentlich in einer Hütte außerhalb der Stadt gewesen. Zweifel bleiben, auf beiden Seiten.
Sharon selbst sagt nicht aus. Nach nur wenigen Tagen zieht sich die Jury für ihre Beratungen zurück. Nach nur 1 Stunde und 35 Minuten ist die Entscheidung gefallen.
Alle im Gerichtssaal halten den Atem an. Dann wird Folgendes verkündet: Nicht schuldig. Sharon wird vom Vorwurf des Mordes an Patricia freigesprochen.
Während viele Anwesende fassungslos wirken, hebt einer der Geschworenen seine Hand in die Luft. Mit einem Stück Papier. Er bittet Sharon um ein Autogramm. Und sie gibt es ihm, noch im Gerichtssaal. Ein Moment, der bald in allen Zeitungen steht und Sharon endgültig zum Medienphänomen macht. Davon gibt es auch ein Foto, haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
Draußen vor dem Gebäude warten unzählige Menschen. Einige jubeln, andere schütteln ungläubig den Kopf. Sharon hat die Öffentlichkeit längst im Griff. Ihre Wirkung ist unbestreitbar. Sie kontrolliert nicht nur ihre Verteidigung, sondern auch den Raum um sich herum. Sie kommt zu spät zur Verhandlung. Die Zuschauer jubeln trotzdem. Sie wird vielleicht angeklagt wegen Mordes, die Presse feiert ihre Schönheit. Sogar die Jury scheint von ihrem Charme eingenommen. Sie präsentiert sich als schwangere junge Frau, die lächelt, so als ginge es nur um ein falsch geparktes Ticket.
Sharon geht aber nicht nach Hause. Für sie geht es direkt in den nächsten Gerichtssaal. Nur wenige Monate nach ihrem Freispruch geht es um den Tod ihres Ehemanns James. den Mann, dessen Leiche sie im Frühjahr 1960 angeblich völlig schockiert in ihrem gemeinsamen Zuhause entdeckt haben will. Erschossen von seiner kleinen Tochter. 2 Jahre sind seitdem vergangen.
Im Januar 1962 beginnt der Prozess. Sharon ist inzwischen mit ihren 3 Kindern wieder bei ihrer Mutter eingezogen. Sie hält sich im Hintergrund und tritt öffentlich kaum auf. Keine Interviews, keine Auftritte vor Kameras. Doch sobald sich der Gerichtssaal füllt, ist die Aufmerksamkeit wieder ganz auf sie gerichtet, auf die jetzt 22-jährige junge Frau.
Die Anklage präsentiert ein düsteres Bild. Sharon habe ihren Mann aus reinem Eigennutz töten wollen. Es habe ständig Streit gegeben und das Geld sei knapp gewesen. Ein Leben voller Spannungen. Und Sharon, die, so die Theorie der Staatsanwaltschaft, habe sich längst innerlich von James verabschiedet. Stattdessen beginnt sie eine Affäre mit einem anderen Mann, ihrer Highschool-Liebe John. Und dann später mit dem Autoverkäufer, bei dem sie sich 2 Wochen nach James' Tod gleich ein neues Auto zulegt. Walter.
Die Staatsanwälte stützen sich vor allem auf die Aussage von Liebhaber John. Er sagt aus, wie Sharon ihn Wochen vor James' Tod gefragt habe, ob er ihren Mann für $1,000 umbringen würde. Er hat abgelehnt. Aber sie hakt nach und fragt, ob er jemanden kennt, der es tun würde. Ob sie das ernst gemeint hat? Heute, sagt John aus dem Zeugenstand, glaubt er das schon. Damals habe er aber noch gelacht.
Die Aussage ist brisant und doch wackelig. John gibt selbst zu, dass das Gespräch erst wie ein Scherz gewirkt habe. Die Verteidigung nutzt das aus. Sie stellt ihn als verwirrt dar. Ein Mann, der zu allem Ja sagt, wenn man ihn nur doll genug bittet. Für die Verteidigung ist klar, das ist kein Beweis für einen Mordplan.
Überhaupt fehlt es der Anklage an harten Fakten. Keine Fingerabdrücke, kein direkter Beweis und keine Augenzeugen. Die Verteidigung hat eine andere Geschichte parat. Für sie ist James' Tod ein tragischer Unfall, verursacht von der 2-jährigen Tochter Dana. Es sei durchaus möglich, dass Dana in einem unbeobachteten Moment den Sicherungshebel gelöst und abgedrückt habe. Einige Zeugen bestätigen nochmal vor Gericht, dass das kleine Mädchen den Abzug von Spielzeugpistolen mit deutlich höherem Widerstand bedienen konnte. Der tödliche Schuss, ein schreckliches Missgeschick, aber kein Mord.
Während der Prozess voranschreitet, zeigen sich auch die Eltern von James als überraschende Unterstützer ihrer Schwiegertochter. Sie sagen den Reportern offen, dass sie nichts Schlechtes über Sharon sagen könnten. Auch das lässt Zweifel aufkommen. Könnte jemand wirklich so kaltblütig einen Mord begehen und dennoch das Vertrauen der Schwiegereltern behalten?
Werbung. Werbung Ende.
Laut Autor James Hayes, der ja ein Buch über Sharon geschrieben hat, ist das möglicherweise ein pragmatischer Schachzug. Die Eltern haben einen Deal mit Sharons Anwälten abgeschlossen. Im Gegenzug für ihre Unterstützung, vor allem dafür, nicht gegen Sharon auszusagen, dürfen sie ihre Enkelkinder sehen.
Aber zurück in den Gerichtssaal. Die Jury besteht dieses Mal aus 11 Männern und einer Frau. Nach 5,5 Stunden Beratung fällt am 11. Januar 1962 das Urteil im Todesfall ihres Mannes. Schuldig. Die Strafe? Lebenslange Haft. Sharon wird also ins Gefängnis überstellt.
Ja, damit ist ihre Geschichte aber noch lange nicht zu Ende. Sharons Anwälte lassen nicht locker. Sie greifen das Urteil an und listen Verfahrensfehler auf. Der Staatsanwalt habe zum Beispiel unrechtmäßig den eigenen Zeugen, John, attackiert, was so eigentlich nicht erlaubt sei.
Im März 1963 gibt ihnen das höchste Gericht von Missouri recht. Das Urteil wird aufgehoben, wegen Verfahrensfehlern. Sharon kommt im April 1963 gegen eine Kaution frei. Nach mehr als einem Jahr im Gefängnis kommt Sharon als freie Frau raus. Vorerst.
Denn es ist noch nicht vorbei. Ein neuer Prozess wegen des Mordes an James steht an. Die Zeit bis zum nächsten Prozess nutzt Sharon mit bemerkenswerter Gelassenheit. Sie lebt wieder bei ihrer Mutter. Die Kinder sind ja ebenfalls dort. Die Atmosphäre im Haus ist aber angespannt. Vor allem die Kinder ziehen sich zurück und sehen sich nach ihren anderen Großeltern, denen sie eigentlich näher stehen. Sharon hingegen wirkt wie jemand, der nicht an ein baldiges Urteil glaubt. Sie beginnt sogar eine neue Romanze, verliebt sich und denkt ans Reisen. Ihr nächstes Ziel lautet Mexiko.
Doch bevor sie dorthin kommt, steht ja erstmal ein weiteres Verfahren an. Im März 1964 beginnt der zweite Versuch, sie für den Mord an James zu verurteilen. Ein Jahr nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis und 4 Jahre nach James' Tod. Die Jury besteht wieder aus 12 Männern. Aber der Prozess endet schneller als erwartet und ohne Ergebnis. Schon nach wenigen Tagen gibt es einen Konflikt. Einer der Staatsanwälte arbeitet in einer Kanzlei, die früher einen der Geschworenen vertreten hat. Ein No-Go. Das Verfahren wird sofort abgebrochen. Ein sogenanntes Mistrial. Wieder keine Verurteilung. Wieder keine Klärung.
3 Monate später, im Juni 64, startet der dritte Versuch. Wieder steht Sharon im Gerichtssaal. Und dieses Mal wird es ernst. Die Anklage hat neue Zeugen. Eine Frau, eine frühere Zellengenossin von Sharon, sagt nämlich aus. Sharon habe ihr im Gefängnis gestanden, dass sie James tatsächlich getötet habe. Mehr noch, sie habe sogar erzählt, dass sie eine Pistole versteckt habe, angeblich in einer Wand im Haus ihrer Mutter. Ermittler durchsuchen also das Haus. Doch zu spät. Die Mutter ist inzwischen umgezogen und die Spur ist kalt.
Am letzten Tag des Verfahrens geschieht dann etwas Unerwartetes. Sharon selbst tritt in den Zeugenstand. Zum ersten Mal seit all den Jahren spricht sie öffentlich über die Vorwürfe. Ruhig und entschlossen beteuert sie ihre Unschuld. Sie habe ihren Mann nicht getötet.
Die Jury zieht sich zurück. Sie diskutieren, debattieren und kommen nicht weiter. Immer wieder holt der Richter sie zurück in den Saal, doch es hilft nichts. Die 12 Männer sind sich uneins. Einige sind für einen Freispruch, andere sehen Sharon als schuldig an. Eine klassische Pattsituation. Am 3. Juli 1964 wird der Prozess für gescheitert erklärt, wegen einer sogenannten Hung Jury, also eine Jury, die sich nach langen Beratungen nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen kann. Das führt meistens, auch in diesem Fall, zu einem weiteren Mistrial.
Sharon bleibt also weiterhin frei, aber auf Kaution. Noch immer ist sie rechtlich nicht verurteilt. Noch immer hat sie alle Möglichkeiten. Aber sie weiß auch, ein 4. Prozess steht schon vor der Tür. Für Oktober 1964 ist die nächste Runde angesetzt. Der 5. Prozess innerhalb von nur 3 Jahren.
Aber Sharon hat andere Pläne. Während das Gericht weiter den nächsten Verhandlungstermin vorbereitet, richtet sie den Blick längst in eine andere Richtung, nach Süden, nach Mexiko. Mit einem neuen Mann an ihrer Seite will Sharon diesem juristischen Labyrinth endlich entkommen.
Der neue Mann an ihrer Seite heißt Francis. Sie lernt ihn im Sommer 1964 kennen, bei der Arbeitsvermittlung. Er ist Friseur, Gelegenheitsarbeiter, Ex-Häftling und offenbar auch genau der richtige Typ für sie in diesem Moment. Jemand, der nicht fragt. Die beiden reden nicht über ihre Vergangenheit. Es ist ein Pakt auf Zeit und Sharon schmiedet große Pläne.
Sie kündigt ihren Job und gibt ihre Kinder bei James' Eltern ab. Sie erzählt ihnen, sie fahre in den Urlaub, 2 Wochen Mexiko. Sie brauche unbedingt Luft und eine Auszeit. Niemand ahnt, was tatsächlich bevorsteht.
Ja, für uns ist es kaum zu fassen. Sharon darf trotz Mordanklage und laufendem Prozess tatsächlich das Land verlassen. In den USA war und ist es unter bestimmten Umständen legal, das Land auf Kaution zu verlassen. In Deutschland wäre das undenkbar. Bei einer solch schweren Anklage würde man von einer hohen Fluchtgefahr ausgehen und das genau deshalb verbieten.
Im September 1964 brechen Sharon und Francis dann aber tatsächlich Richtung Süden auf. Sie registrieren sich in einem Hotel in Mexiko-Stadt. Vorsichtshalber kaufen sie sich unterwegs eine Pistole. Angeblich fühlt Sharon sich in dem fremden Land unsicher. Doch das Paar bringt mindestens eine weitere Waffe aus den USA mit.
Ein paar Tage später, am 18. September 1964, eskaliert alles. Sharon verlässt allein das Hotel. In einer Bar trifft sie auf einen Mann, Francesco, ein Amerikaner mexikanischer Herkunft. Sie trinken etwas, lachen und fahren schließlich in sein Hotelzimmer. Was genau dort passiert, bleibt umstritten.
Sharon behauptet später, Francesco habe sie sexuell belästigt, sie zu Boden geworfen und sie habe sich wehren müssen. In Panik zieht sie ihre Waffe aus der Handtasche und feuert 2-mal. Die Kugeln treffen ihn in die Brust. Francesco stirbt noch vor Ort.
Ein Angestellter des Hotels hört die Schüsse und eilt ins Zimmer. Sharon ist noch da, mit gezückter Waffe. Sie schießt wieder und trifft den Angestellten an der Schulter. Er taumelt zurück, schließt Sharon im Zimmer ein und ruft die Polizei. Die mexikanischen Behörden rücken wenig später an und nehmen sie fest.
Sharons Version lautet Selbstverteidigung. Doch die Polizei glaubt ihr nicht. Ihre Theorie lautet, Sharon wollte Francesco ausrauben. Er wehrte sich und das kostete ihn das Leben. Als Beweis sehen sie eine geladene Pistole und 50 Patronen in ihrer Handtasche an. Auch in Sharons Hotelzimmer finden die Ermittler später 2 weitere Waffen.
Was sie dort außerdem entdecken, lässt selbst die Ermittler stocken. Die Ballistik ergibt, dass eine der Waffen von Sharon mit dem Mord an Patricia in Verbindung steht. Es ist exakt dieselbe Pistole. Aber Sharon wurde in den USA bereits freigesprochen. Ein neuer Prozess ist daher unmöglich.
Die mexikanischen Medien stürzen sich auf den Fall. Eine Amerikanerin, die offenbar eine Spur von Leichen hinterlässt, dieser Stoff ist ja perfekt für Schlagzeilen. Sharon bekommt einen neuen Spitznamen, La Pistolera, also die Revolverheldin.
Der Prozess aber verzögert sich. Er beginnt erst im Sommer 1965, knapp ein Jahr nachdem Sharon nach Mexiko gekommen ist. Die Anklage lautet Mord und versuchter Raub. Sharon beteuert weiterhin ihre Unschuld, zeigt sich aber gelassen. Die Richter sehen das anders.
Am 18. Oktober 1965 ist das Urteil da. Schuldig. 10 Jahre Haft wegen Mordes. Das Urteil wird nach mexikanischem Recht von einem 3-köpfigen Richtergremium gefällt. Aber auch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sharon legt Berufung ein und das Gremium reagiert anders als erhofft. Die Richter urteilen nämlich, die ursprüngliche Strafe, die sei zu milde gewesen. Sharon habe ja keine Reue gezeigt, deswegen erhöhen sie die Strafe auf 13 Jahre.
Sharon kommt also ins Gefängnis. Dort hat sie einen gewissen Status. Gefährlich, mysteriös und berüchtigt. Sie gibt Interviews und ihre Legende wächst.
Zurück in den USA ist man währenddessen völlig fassungslos. Die Familie von James übernimmt die Vormundschaft für die Kinder. Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als dass Sharon nie mehr zurückkehrt, aus Rücksicht auf die Kinder. In einer öffentlichen Stellungnahme sagt auch Sharons Familie, dass sie die Hoffnung auf ihre Unschuld endgültig verloren hätten. Der Vorfall in Mexiko sei der letzte Beweis gewesen.
Der geplante Prozess im Oktober 1964 wegen des Mordes an James kann natürlich nicht stattfinden. Sharon ist nicht da. Solange sie inhaftiert ist, bleibt der Prozess in den USA auf Eis. Die amerikanischen Medien verlieren Sharon aber nie ganz aus dem Blick. Niemand weiß es damals, aber Sharons Aufenthalt im Gefängnis wird nicht ewig dauern.
Am Sonntag, dem 7. Dezember 1969, ist Sharon immer noch im Gefängnis. Seit mittlerweile schon 5 Jahren. Sie ist jetzt 30 Jahre alt, sitzt mit anderen Insassinnen zusammen und schaut sich einen Film an. Das ist ein typisches Wochenendritual hier. Die Atmosphäre ist ruhig und routiniert. Es ist ein Tag wie jeder andere.
Am Abend dann Zählappell. Ein Name wird aber nicht aufgerufen. Häftling 75300. Sharon. Zuerst denkt sich niemand viel dabei. Vielleicht ist sie in einer der abgelegeneren Ecken unterwegs. Vielleicht mit einem der Wärter, mit denen sie sich gut versteht. Sharon hat im Gefängnis viele Freiheiten, das ist bekannt.
Erst Stunden später wird ihr Verschwinden ernst genommen. Die Suche beginnt, allerdings träge und ja verspätet. Die Behörden alarmieren die Polizei sogar erst am nächsten Tag, ganze 36 Stunden später. Zu diesem Zeitpunkt hat Sharon längst einen enormen Vorsprung. Sie ist weg, spurlos verschwunden. Wie konnte das passieren?
Schon kurz nach dem Bekanntwerden der Flucht beginnen die Spekulationen. Angeblich gab es in der Nacht ihres Verschwindens einen Stromausfall. Türen, die eigentlich verschlossen sein sollten, stehen offen. Manche glauben, sie habe Wärter bestochen. Andere behaupten, ein angeblicher Liebhaber habe ihr geholfen. Wieder andere sagen, sie sei in Männerkleidung durch das Haupttor marschiert.
Ein Gerücht hält sich besonders hartnäckig. Sharon habe sich nachts aus dem Fenster geschlichen, sei auf ein Dach geklettert, über einen Maschendrahtzaun, dann an einem Rohr hoch auf die Außenmauer. Mit einem Gürtel soll sie sich an der Außenseite dann herabgelassen haben. Klingt wie aus einem Film, aber nichts davon lässt sich beweisen. Und niemand will oder kann bestätigen, wie genau sie verschwunden ist.
Auch ihr Ziel bleibt unklar. Anfangs glaubt man, Sie sei nach Guatemala geflüchtet. Schließlich spricht sie nach 5 Jahren Haft fließend Spanisch. Sie könnte sich überall in Lateinamerika durchschlagen. Es gibt sogar die Theorie, dass sie tot ist. Getötet von der Familie eines ihrer Opfer. Aus Rache. Andere wiederum sind überzeugt, sie lebt. Vielleicht hat sie auch Verbindungen in die USA genutzt. Das FBI wird informiert, kann aber nicht eingreifen. Mexiko hat nie offiziell um Hilfe gebeten und es gibt keine Hinweise, dass sie in den USA ist.
Und dann absolute Stille. Die Suche dauert nur wenige Wochen. Schon kurz vor Weihnachten 1969 geben die mexikanischen Behörden offiziell auf. Ohne Zeugen und ohne jedes brauchbare Indiz.
Die Presse berichtet von angeblichen Sichtungen, von mysteriösen Begegnungen und von Hinweisen aus der ganzen Welt. Aber nichts davon ist verifizierbar. Nichts davon führt zu ihr. Die Ermittler stehen mit leeren Händen da. Es gibt keine heiße Spur.
Auch keine Nachricht an die Familie. Ihr Bruder sagt nur, Zitat, ich weiß nicht, wo meine Schwester ist. Auch keine Nachrichten an die Familie. Niemand weiß, wo sie ist. Ihre Kinder leben irgendwo im Süden der USA, fernab von der Öffentlichkeit. Niemand scheint mal mit ihr in Verbindung zu stehen, oder zumindest will es niemand zugeben.
Es vergehen über 50 Jahre. Es gibt Bücher, Podcasts, Fernsehsendungen. Der Haftbefehl gegen sie ist der älteste aktive Haftbefehl in ganz Kansas City. Und obwohl sie so lang verschwunden ist, verfolgt Sharon die Ermittler, Journalisten, True-Crime-Fans bis heute.
Aber auch das hier ist noch nicht das Ende.
Es ist der Anfang.
Es ist jetzt Januar 2025. Eine Nachricht erschüttert nicht nur Kansas City, sondern auch True-Crime-Fans, Ermittler und Opferfamilien in den USA. Und das über 60 Jahre nach Sharons vermeintlich erstem Mord. Die Polizei gibt nämlich was bekannt. Der wohl berüchtigste Cold Case der Region ist offiziell gelöst. Sharon ist tot. Und sie war all die Jahre näher, als irgendjemand es sich hätte vorstellen können.
Alles beginnt im Dezember 2023 mit einem anonymen Hinweis. Gleichzeitig erreichen zwei Ermittlungsbehörden in Missouri völlig unabhängig voneinander eine mysteriöse Information. Eine Frau mit dem Namen Deirdre soll in Alberta, in Kanada, gelebt und schon im Januar 2022 verstorben sein. Laut Gerüchten sei sie in Wahrheit Sharon, die gesuchte Mörderin La Pistolera. Beide Behörden, die Kansas City Police und das Jackson County Sheriff's Office, beginnen ihre Ermittlungen.
Die Frau, die da in Kanada beerdigt wurde, lebte offenbar seit Jahrzehnten schon hier unter falscher Identität. Die Todesursache im Alter von 82 Jahren war offiziell Herzkrankheit und Alzheimer. Ihre Nachbarn kannten sie nur als Dee, eine freundliche, ruhige ältere Dame, die sich für die Gemeinde engagierte und regelmäßig selbstgebackenes Bananenbrot bei der Tafel abgeliefert hat. Niemand, nicht eine einzige Person ahnte, dass diese gut integrierte Rentnerin eine verurteilte Mörderin ist. Aber Fingerabdrücke bestätigen, Deirdre ist in Wirklichkeit Sharon.
Ein Zufall hilft den Ermittlern. Das Bestattungsunternehmen, das Sharons bzw. Deirdres Beerdigung übernimmt, bietet für Angehörige einen Service an, bei dem Fingerabdrücke als Erinnerung konserviert werden. Diese Abdrücke werden geprüft. Am 31. Mai 2024, exakt 64 Jahre nach Sharons erster Festnahme, ist die Identität bestätigt. Es ist tatsächlich sie.
Die Frau, die vermutlich 1960 ihren Ehemann erschossen hat, die vielleicht auch Patricias Tod herbeigeführt hat, die zwei weiteren Männern das Leben kostete, die als La Pistolera in Mexiko bekannt ist, die dort 1969 spurlos verschwunden ist. Sie lebte einfach weiter, in einem kleinen Ort in Kanada, in einer anderen Rolle, unter einem anderen Namen, aber frei.
Und die Polizei findet noch mehr heraus. Schon 2 Monate nach ihrem Ausbruch aus dem Gefängnis in Mexiko heiratet Sharon in Los Angeles. Wie sie es geschafft hat, ein Visum, Papiere oder die Staatsbürgerschaft zu bekommen, bleibt bis heute ein Rätsel. Im Jahr 1973 zieht das Paar nach Kanada. Dort führen sie erst ein Motel. Später arbeiten sie als Immobilienmakler. Es gibt sogar Werbeanzeigen mit Sharons Bild in lokalen Zeitungen. Nach außen hin scheint ihr Leben völlig normal.
1979 stirbt ihr neuer Mann im Alter von 38 Jahren an Alkoholismus und Diabetes. Sharon ist damals 38. 1982 heiratet sie wieder, den Mann, mit dem sie dann bis zu seinem Tod im Jahr 2011 zusammenlebt. Ganze 30 Jahre Ehe. Auch in dieser Zeit bleibt sie unauffällig. Sie geht in Seniorenzentren, spielt Bridge mit anderen Damen, näht und engagiert sich ehrenamtlich.
Die CBC interviewt eine Bridge-Freundin, die sagt, ich bin schockiert, das ist einfach verrückt. Eine andere Nachbarin fragt, wie kann man über Jahre hinweg die ganze Welt täuschen?
Als Sharon am 21. Januar 2022 stirbt, geht sie still. Keine Polizei, keine Enthüllung. Niemand ahnt was, bis der anonyme Hinweis fast 2 Jahre später eintrifft. Der Hinweis kommt erst nach Sharons Tod. So als ob jemand gewartet hätte, bis sie endgültig verschwunden ist.
Die Ermittler hoffen trotzdem auf weitere Informationen. Was geschah zwischen 1969 und 1973? Wo war Sharon in den 4 Jahren nach ihrer Flucht? Wie konnte sie neue Dokumente bekommen? Wer half ihr? Und hatte sie Kontakt zu alten Freunden oder Familienmitgliedern? Bis heute fehlen konkrete Hinweise. Und die Behörden rufen dazu auf, sich zu melden, wenn jemand etwas weiß.
Für die Familie von Sharon ist die Enthüllung ein bittersüßes Ende. In einem öffentlichen Statement heißt es, Sharon war eine Frau, die sich nie den Konsequenzen ihres Handelns stellte. Sie hat anderen, vor allem ihren Kindern, tiefe Wunden zugefügt. Vielleicht kann diese späte Auflösung nun helfen, mit ihrer traumatischen Geschichte Frieden zu schließen.
Die Medien berichten tagelang. Die Meldung geht viral. In Podcasts, Foren und Online-Artikeln diskutieren Menschen weltweit. Wie konnte sie so lange entkommen? Warum hat sie niemand erkannt? Und war das wirklich alles?
Denn obwohl der Fall offiziell geschlossen ist, bleibt dann noch was. Ein Rätsel, ein Rest Unbehagen und viele offene Fragen.
Tja, was haben wir denn für offene Fragen?
Also, die größte Frage, die sich mir stellt, wie konnte die neues Leben anfangen?
Oh mein Gott.
Wie geht das?
Oh mein Gott, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das perfekte Beispiel für Social Engineering ist. Also, wir haben ja schon öfter in dem Fall jetzt darüber gesprochen, dass sie ja auch oft als ja, sehr, sehr normschöne Frau dargestellt wurde. Und ich kann mir vorstellen, das hat sie dann auch zu ihrem Vorteil genutzt.
Und sie hat ja vor Gericht auch nie Reue gezeigt, ne? Also wahrscheinlich konnte sie auch einfach gut Gefühle unterdrücken, die gar nicht zeigen. Und ja, wahrscheinlich hat ihr auch so niemand irgendwas angemerkt. Und klar, wenn du an einen Ort ziehst, in ein anderes Land, wo dich niemand kennt, dann kannst du dir ja aussuchen, welche Geschichte du erzählst und welche Vergangenheit du da den Leuten präsentierst. Aber weißt du, was ich dann an der Geschichte auch ein bisschen komisch finde? Oder eine Sache, die ich dann nicht gemacht hätte in ihrer Stelle? Und zwar hat sie ja bezüglich eines Jobs auch Fotos in Zeitungen abdrucken lassen von sich. Hä? Warum? Also da besteht dann ja schon irgendwie eine Gefahr, dass sie erkannt wird. Also ich an ihrer Stelle hätte ja versucht, dass mein Gesicht dann möglichst nirgends auftaucht, oder? Also wie sicher kann man sich denn sein oder wie sicher kann man sich fühlen, dass man das einfach so in Kauf nimmt, da in einer Zeitung abgedruckt zu werden?
Dieser ganze Fall sprüht auch einfach nur so von Dreistigkeit. Ich kann mir vorstellen, am Anfang, naja, wobei, ich wollte gerade sagen, am Anfang war es vielleicht wirklich ein Unfall noch.
Mit dem Tod ihres Mannes, mit der Waffe. Ja.
Genau, dass sie das dann auf das 2-jährige Kind geschoben hat. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war das noch wirklich so. Aber vielleicht hat sie da halt auch eher, und in die Richtung würde ich halt eher gehen, das erste Mal gemerkt, okay, sie kommt damit durch.
Ja, stimmt. Und dann bei den anderen Malen hat es ja auch irgendwie funktioniert.
Genau.
Ne? Und wenn wir jetzt an das Gefängnis zurückdenken in Mexiko, wie hat sie es geschafft, da auch noch auszubrechen? Also da kommst du schon so oft mit deinen Taten davon und musst keine Konsequenzen ziehen. Und dann schaffst du es auch noch, aus einem mexikanischen Gefängnis auszubrechen. Also wie hat sie das alles geschafft? Das ist ja unfassbar, aber im negativen Sinne. Also ich bin hier überhaupt nicht beeindruckt, falls das irgendwie so rüberkommen würde. Also wirklich, wie hat diese Frau das alles geschafft?
Wir sind negativ beeindruckt.
Sehr negativ,
wir sind negativ beeindruckt davon, was die Justiz da auch gemacht hat. Wegen Verfahrensfehlern. Ich glaube, wir beide haben innerlich ein bisschen aufgelacht, als sie dann, als die Richter entschieden haben, dass sie ja dann, also das ist kein Verfahrensfehler, würde ich sagen. Das war was Gutes, dass sie auf einmal dann doch eine härtere Strafe bekommt. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen gefreut.
Ja, bei den mexikanischen Richtern, ne, die gesagt haben, da war keine Reue zu sehen. Also komm, packen wir noch ein paar Jahre drauf. Ja, hat sie dann ja auch irgendwie verdient, ne? Ja, aber trotzdem völlig verrückt. Und ich frage mich auch, ob die Ehemänner, die sie dann in Kanada hatte, vor allem der, mit dem sie dann noch sehr, sehr lange verheiratet war, ob der was wusste. Also ob sie dem irgendwas gesagt hat oder ob ja sie auch für ihn irgendeine andere Story sich ausgedacht hat, wo sie herkommt, was in ihrer Vergangenheit passiert ist und so.
Ja, was meinst du, wo kam der anonyme Hinweis her?
Das habe ich mich auch gefragt. Eigentlich ist das ja die größte Frage. Wer hat was gesagt? Wer wusste was?
Also ich habe eine Vermutung. Ja, wenn du erstmal überlegen willst, dann
würde ich... Nein, erzähl.
Du willst gar nicht erst überlegen. Okay, gut. Okay. Ich habe so die Vermutung, dass Mörder, Mörderinnen wollen ja auch gerne dann auch der Öffentlichkeit schon irgendwie mitteilen, was sie ganz fette Anführungszeichen erreicht haben. Dass der Hinweis also im Endeffekt von ihr selbst kommt.
Meinst du?
Ja, dass sie vielleicht irgendeiner Person einen Brief geschrieben hat und daran geschrieben hat, ey, öffne den erst zu dem und dem Zeitpunkt. Sie wusste ja vielleicht schon, dass es dann ein bisschen zu Ende geht. Hat da dann das beschrieben, hat gesagt, ey, reicht das als anonymen Hinweis ein? Und das war es dann vielleicht auch schon.
Ja, könnte sein. Ich habe an sowas gedacht wie jemand, der da auch hingezogen ist, der ihre Geschichte und ihr Gesicht vor allem irgendwie kannte. Und das mit, wobei sie war dann ja schon eine alte Frau. Nee, das kann es eigentlich nicht sein. Ja, vielleicht war sie es letztendlich sogar selber. Oder mit einem alten Tagebucheintrag, der irgendwie beim Ausräumen des Hauses dann aufgetaucht ist oder so. Ja, wahrscheinlich eher sowas, dass sie es irgendwie aufgeschrieben hat für die Nachwelt und so hat es irgendwann jemand eingereicht. Vielleicht hat die Person, die etwas gefunden hat, ein Briefstück oder so, auch noch eine Weile überlegt, was die Person damit machen soll und hat es dann letztendlich doch weitergegeben. Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja, also ich meine, das haben wir auch wirklich eher selten, dass wir einen gelösten Fall haben und trotzdem so viele offene Fragen und Theorien irgendwie zu besprechen haben.
Ja, deswegen machen wir das, was wir an der Stelle am liebsten tun. Wir geben die Frage raus an euch. Was glaubt ihr, woher kam dieser anonyme Hinweis? Wir sind super gespannt auf eure Gedanken und Theorien. Was ihr so glaubt, schreibt uns das gerne bei Instagram. Da heißen wir
Schwarze Akte, alles klein und zusammengeschrieben.
Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Und am Donnerstag zu einer Folge Schwarze Akte Paranormal.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der JuLab Studios.